Willkommen, liebe Hörerinnen im Stadtlabor. Hier und heute für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unser Thema heute, die Ausstellung Bauhaus Documenta Vision und Marke, die aktuell in der neuen Galerie zu sehen ist. Unsere Gäste stellen sich kurz selbst vor.
Mein Name ist Birgit Joos. Ich leite das Documenta-Archiv. Das Documenta-Archiv verwahrt die Dokumente, die Film-, audiovisuelle Medien, Literatur zum Thema der Documenta. Die Documenta ist die wichtigste Ausstellung, nicht nur in Kassel, sondern weltweit natürlich. Seit 1955 wird sie alle 4 und dann später alle 5 Jahre gezeigt und wir kümmern uns sozusagen um das Material, was von diesen Ausstellungen übrig bleibt.
Ja, und mein Name ist Philipp Oswald. Ich unterrichte an der Universität Kassel Architekturtheorie entwerfen seit 2006 und war beurlaubt zwischendurch für 5 Jahre, um die Stiftung Bauhaus Dessau zu leiten. Deswegen habe ich dann sozusagen mich auch in diese Bauhaus-Thematik so reingefunden.
Okay, ja, bis hierher schon mal ganz herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Und jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die meisten werden diese Ausstellung noch nicht besucht haben. Sie läuft ja jetzt noch nicht ganz so lange. Was genau ist der Gegenstand der Betrachtung?
Wie der Titel sagt, es geht um Bauhaus und Documenta. Das ist ja vielleicht erstmal verblüffend, weil man das beides erstmal nicht so zusammenbringt. Dann ist der Untertitel Vision und Marke. Was schon so ein Hinweis ist, worum es geht, dass wir zwei unterschiedliche Dinge, Bauhaus und Documenta, angucken unter einer Fragestellung, nämlich, was ist die Vision gewesen und wie haben sich diese beiden Kulturmarken entwickelt? Weil der Ausgangspunkt für das Projekt war schon, dass beides, Bauhaus für die Weimarer Zeit, die Documenta für die Bundesrepublik nach 1945 bis heute, eigentlich das Versprechen verkörpern, mit Kultur, mit Gestaltung emanzipativ in die Gesellschaft hineinwirken zu können. Das ist, sagen die Sehnsucht, das ist das Versprechen dieser beiden Projekte. Das sind auch die Erwartungen der Öffentlichkeit daran. Und es war ein Interesse zu gucken, was hat es damit auf sich.
Ist es so, dass jetzt... Gut, wir sind jetzt halt hier in Kassel, wir sind an dem Ort, an dem irgendwann diese Documenta erfunden worden ist, dass das mit eine Rolle gespielt hat, um in diese Betrachtung irgendwie reinzugehen?
Ja, sicherlich. Also der Aufhänger ist ja das Jubiläum vom Bauhaus. Wir haben 100 Jahre Bauhaus in diesem Jahr und insofern kam Herr Oswald mit dieser Idee zu uns und wir sind sozusagen darauf aufgesprungen und insofern ist das natürlich eine Betrachtungsweise, die sich hier in Kassel lohnt, die Gegenüberstellung von Documenta und Bauhaus. Und ich denke auch für Hessen und Nordhessen ist es eine große Chance, an dem großen Jubiläum 100 Jahre Bauhaus teilzunehmen. Denn wir sind hier die Einzigen, die wirklich auch was dazu machen. Und in der ganzen Bundesrepublik finden ja sehr, sehr viele Veranstaltungen statt. Und insofern freuen wir uns auch, hier einen Beitrag leisten zu können und eben auch fokussiert auch auf die Documenta, die hier in dieser Stadt eine große Rolle spielt.
Und da muss man natürlich so sagen, und das ist ja dann sozusagen Ihr Baby fast, dass es eben halt es nicht nur diese Parallelbetrachtung gibt, sondern tatsächlich auch eine Brücke zwischen beiden, nämlich einen Bezug der frühen Documenta-Ausstellung aufs Bauhaus.
Ja, das ist ganz richtig. Wir haben nicht nur die Ausstellung entwickelt, die im Moment in der neuen Galerie zu sehen ist, sondern unser Projekt ist eigentlich ein vierteiliges Projekt. Wir haben zusätzlich zu der Ausstellung heute und morgen ein großes Symposium in der Kunsthochschule, wo wir eben auch Fragen der Parallelbetrachtung aus soziologischer Sicht nachgehen. Aber zusätzlich wird es auch noch eine virtuelle Ausstellung im Internet geben. Und in dieser virtuellen Ausstellung werden wir der Frage nachgehen, wie viel Bauhaus steckt tatsächlich in der Documenta, sprich es ist eine kunsthistorische Fragestellung, wo wir auf Einflussnahmen, auf Ideen vom Bauhaus, die in die Documenta eingeflossen sind, eingehen werden. Das wird dann am 15.8. im Internet zu sehen sein und wir werden auch einen Launch dieser virtuellen Ausstellung am 15.8. im Friderizianum machen wollen.
Wenn ich das jetzt richtig, also wenn ich so richtig verstehe und interpretiere, dann ist es so, die Ausstellung ist ein Teil der ganzen Sache und wenn ich jetzt als Besucher, Besucherin mich annähern möchte, offerieren Sie mir eine ganze Reihe von Möglichkeiten dazu. Ja?
Genau, das ist ganz richtig.
Es wäre ganz schön vielleicht, wenn wir jetzt, also die Ausstellung ist ja auch erstmal sozusagen der Aufhänger, ne, für unser Gespräch heute. Wie sind Sie da rangegangen, diese Geschichte so aufzuziehen, die sich jetzt in der neuen Galerie findet?
Na gut, die Ausstellung hat, und das ist ja dann gemeinsam entwickelt mit Daniel Tyradellis, einem bekannten Kurator, der also auch gerade sozusagen so eher thesenhafte Ausstellungen, die jetzt erstmal nicht von einem Objektmaterial ausgehen, sondern von einer bestimmten Fragestellung, einem Thema, der darin sehr erfahren ist und der da sehr viel eingebracht hat. Und aus dem Dialog ergab sich dann die Idee, die Ausstellung nach 7 Fragen zu gliedern. Das heißt, es gibt 7 Räume im Untergeschoss der neuen Galerie in diesem Wechselausstellungsbereich und jeder Raum ist einer dieser Fragen gewidmet. Und das argumentiert dann mit Originalmaterialien, aber auch mit Repliken, mit vielen Sachen aus dem Dokumentearchiv, aber auch von verschiedenen Leihgebern. Und das sind zum Teil sehr teure und wertvolle Gegenstände, gerade vom Bauhaus. Wir haben einen Kandinsky aus der Nationalgalerie ausgeliehen. Es gibt Originalobjekte aus der Bauhauszeit von den Wasilitscher von Breuer, die Wagenfeldlampe und auch der Aschenbecher von Marianne Brandt. Das sind Sachen, die auf dem Kunstmarkt also 6-7-stellige Werte aufrufen. Das findet sich ebenso wie halt auch irgendwie ein Briefmarkenset oder Instagram-Posts, die man auf einem kleinen Bildschirm sehen kann.
Und jetzt nochmal, ich habe mir natürlich die Mühe gemacht, mich einem Selbsttest zu unterziehen, sage ich mal. Also einen kleinen zumindest. Mhm. Und wenn ich jetzt die Ausstellung betrete, ja, dann trete ich, du hast gesagt, 7 Räume, ne? Mhm. Also so, ne, ich komme so in den Auftaktraum, da habe ich links und rechts dunkel bespannte Wände, an denen Schwarz-Weiß-Bilder drauf sind. Mhm. Ja, im Hintergrund dieses Raumes sehe ich einen Marcel Breuer-Stuhl und eine Wagenfeld-Lampe, die so ein bisschen leicht erhöht auf einem Podest stehen. Ne, und dann bin ich da drin und sage, ja, was denn jetzt? Ne, also so, das könnte man als sehr voraussetzungsvoll interpretieren. Also wie ist das von euch gemeint?
Naja, teils. Also klar ist es so, dass sicherlich manche Konstellationen überraschen, auch überraschen sollen. Man soll ja auch neugierig werden. Andererseits natürlich mit dem Breuerstuhl auch eigentlich sozusagen das Ikon, eine der Ikonen des Bauhauses schlechthin. Also man sieht ja auch sagen vertraute Sachen wieder in besonders hoher Qualität, nämlich nicht eben halt den Breuerstuhl aus dem Möbelgeschäft, sondern eben halt das historische Original, auch die Wagenfeldlampe nicht aus dem Designladen, sondern im historischen Original. Und was wir im ersten Teil der Ausstellung, für mich ist es, ich habe immer so ein bisschen stärker nochmal, das ist das vierte Element, das Buch im Kopf, was auch nochmal die Inhalte in einer weiteren Form erzählt. In den ersten 2 Räumen geht es eben halt tatsächlich erstmal um die Idee und die Begründung der beiden Marken zu schildern. Und was du beschrieben hast mit diesen schwarzen Wänden und den Schwarz-Weiß-Fotos, das ist ja sozusagen eine Darstellung, dieser Eingangsraum zu Documenta 1, wo Bode und Haftmann die Überlegung hatten, die Ausstellung moderner Kunst der letzten Jahrzehnte, was ja auch so eine Art Rückschau auf die klassische Moderne, programmatisch zu beginnen mit einem kulturhistorischen Rückblick über 5000 Jahre und das sozusagen in der Kulturgeschichte zu verorten. Und das ist sehr interessant, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, wenn man eine Kunstausstellung macht, sozusagen so eine Art kuratorischen Vorwort zu machen mit dokumentarischer Fotografie, was den Gegenstand irgendwie framed, wie man vielleicht heute sagen würde, also sozusagen rahmt, dem eine inhaltliche Aussage gibt. Solche Elemente finden sich auch in den späten Documenta-Ausstellungen und wir haben ein sehr prominentes dann im nächsten Raum von Barzan Brock, das audiovisuelle Vorwort für die Documenta 5, wo es erst mal passiert, dass es nicht mehr sozusagen so ein historischer Rückblick ist in die Kulturgeschichte, sondern eher eigentlich sozusagen die Breite der Gegenwart, die sagen die Komplexität unserer Welt darstellt, und zwar eben halt genau in diesem Grenzüberschreiten von High and Low. Da sind also auch viele Sachen aus der Alltagskultur, aus der Popkultur. Da geht es überhaupt nicht nur um, es tauchen auch Kunstwerke auf, aber sagen unter vielen anderen Dingen. Es waren tausende von Bildern. Und durch die Arbeit an der Ausstellung, Frau Jus hatte einen sehr guten Kontakt entwickelt zu Bason Prock, konnten wir das halt aufspüren in seiner Garage, konnte auch für die Dokumentarchiv gesichert werden. Ich denke, es ist ein tolles Objekt, was auch für die Dokumentargeschichte ganz wichtig ist. Und das ist sozusagen der eine Pol, wo wir umreißen, sagen, eine, der ist sehr schwierig, sozusagen diese beiden großen Kulturmarken in wenigen Objekten auf den Punkt zu bringen. Das ist natürlich eine sehr subjektive Wertung, wenn man so will, sagen, okay, man muss ein paar Kerndinge herausgreifen. Das ist sozusagen ein Kernding, was wir herausgegriffen haben, diese kuratorischen Statements, die praktisch die programmatische Richtung vorgeben. Und beim Bauhaus ist es eigentlich fast das Gegenteil, weil es geht ja nicht sozusagen so eine Komplexität aufzuzeigen, sondern da geht es eigentlich um die Idee des Universellen, der Grundelemente. Quadrat, Dreieck, Kreis, was in verschiedensten Formen dann auftaucht, von bei Marianne Brandt in den Gebrauchsgegenständen, in Grafiken, in Schülerarbeiten und so weiter. Das ist sagen, da ist es nicht eben halt die Vielfalt der Welt, sondern eigentlich der Ursprung der Welt in den platonischen Körpern, wenn man so will. Und das ist das sind die ersten zwei Räume, umkreisen diese Thematik dieser beiden Grundideen.
Und bevor wir eine erste kleine musikalische Pause machen, du hast jetzt die ersten zwei Räume ein bisschen genauer erläutert. Diese sieben Fragen, sieben Räume ist ja so die diese Geschichte. Das hängt möglicherweise mit dem baulichen Zusammenhängen zusammen, könnte man ja auch, sage ich mal, interpretieren zumindest. Aber wie seid ihr zu diesen sieben Fragen gekommen? Also wie hat sich das entwickelt, das anhand einer solchen Fragestellung dann zu bewegen?
Da müssten wir eigentlich Daniel Tyradellis hier bei uns haben, weil der maßgeblich diese sieben Fragen entwickelt hat. Er hat sich die W-Wörter vorgenommen und hatte also anhand dieser Wie und Wo und Wer diese Fragen entwickelt. Und was ich ganz interessant fand von dem Konzept, insgesamt dieser Vergleich oder diese Gegenüberstellung ist ja nicht einfach. Es ist ja schon eine Herausforderung, sich überhaupt auf dieses Thema einzulassen. Und Daniel Tyradellis ist es gut gelungen, das herunterzubrechen und eine sehr einfache, eingängige Sprache auch zu finden. Sie liest man an den Fragen ab, aber auch wenn man die Wandtexte liest, ist es so, dass er wirklich versucht, und ich denke auch, dass es ihm gelingt, Leute zu erreichen, die sie jetzt nicht in der Dokumentargeschichte oder in der Bauhausgeschichte tief eingestiegen sind, die nichts von den Visionen und dem Thema der Marke wissen. Die können, glaube ich, anhand dieser Ausstellung wirklich sehr gut einen Einstieg finden. Und ich denke auch, dass es toll ist, wie es ihm gelungen ist, die Ausstellung so aufzubauen, dass man auch ins Gespräch kommt, dass man nicht nur, sieht man ja manchmal in anderen Ausstellungen, dass man so relativ gleichgültig durch die Räume schlendert, sondern dass die Leute sich auch an Dingen reiben und miteinander ins Gespräch kommen. Und damit ist ja schon irrsinnig viel erreicht.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir machen eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Stadtlabor. Unser Thema heute: Bauhaus Documenta, Vision und Marke, die aktuell laufende Ausstellung in der neuen Galerie. Wir haben gehört, dass da viel noch drumherum sozusagen passiert um diese Ausstellung, aber wir wollen ganz gerne nochmal dabei bleiben. Philipp, du hattest so die ersten zwei, drei Räume jetzt angefangen zu erläutern, die sich an Fragestellungen orientieren. Ich zitiere jetzt einfach mal die Fragestellung, damit sie jeder unserer Hörerinnen und Hörer mal gehört hat. Also, was ist die Vision? Wie begründet man eine Marke? Worin lässt sich der Erfolg messen? Was soll sich ereignen? Was soll erreicht werden? Wen interessiert's? Wo findet man es im Alltag? Also das sind die Fragen. Ne? Also du hast ja gesagt, dass der Daniel Tyradellis das relativ gut runtergebrochen hat. Ne? Und wie geht es denn da weiter, so im Sinne eines kleinen Spaziergangs, vielleicht nicht so ganz umfänglich, aber dass wir nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee geben, was sie erwartet.
Ja, Also wir waren ja bei diesem Ursprung und dieser Begründung der Marke und dann kommt man in den dritten Raum und das ist genau, also sagen, wie lässt sich Erfolg messen? Und da ist eigentlich ganz lustig, das ist auch für die Gesamtausstellung sehr wichtig, da ist sozusagen eine Flut von Wagenfeldlampen, allerdings Repliken, also ein Original, dieses wertvolle Original, aber diese billigen Nachahmungen, die aus Italien oder Spanien meistens kommen, und die gleichzeitig auch sozusagen als Informationsträger dienen, um bestimmte Entwicklungen zu verdeutlichen. Und da ist man einfach sozusagen auch so, wie wenn man in so ein Kaufhaus geht, das ist auch gespiegelt, wo einfach diese Vervielfältigung dieser Objekte präsentiert wird. Und dann geht man weiter und dann kommt man in den Raum mit dem, sagen, mit dem großen, teuren Kunstwerk, dem Kandinsky, wo auch nochmal so eine Rückerinnerung ist an dieser Quadrat-Dreieck-Kreis. Und das ist mit dem, was soll sich ereignen? Also da ist schon diese Hinweise auf das Erzieherische, also diese Hoffnung mit Kunst, sozusagen auch im Sinne von Schiller mit der ästhetischen Erziehung, ja, die Menschheit zu verbessern. Und das dazu gesellt ist dann halt auch die Wohnerziehung des Bauhauses. Also man hat den Objekten da noch nicht alleine getraut, sondern doch immer sehr stark aufgerüstet, das Publikum klar zu machen, was sie jetzt irgendwie anders machen sollen. Also das gab natürlich einen extrem didaktischen und pädagogischen Impetus in der klassischen Avantgarde, einschließlich im Bauhaus. Und dann geht es rüber zur Documenta.
Ja, in dem nächsten Raum, das ist eigentlich der Raum, den wir vom Archiv her am meisten bestückt haben. Da geht es dann tatsächlich um die Vermittlung. Und wie wird Documenta an die Frau, an den Mann gebracht? Und ganz am Anfang, Arnold Bode, der Begründer der Documenta, hat ja auch die ersten 4 Documenta-Ausstellungen nachhaltig bestimmt. Und am Anfang hat man sich da gar nicht so große Gedanken gemacht. Er war ja Professor an der Kunstakademie hier und hat dann seine Studenten eingesetzt, dass die vielleicht mal so ein bisschen führen können. Und im Laufe der Zeit ist dieser Aspekt des Vermittelns immer wichtiger geworden, immer zentraler geworden. Und es gab dann eben auch wirklich richtige Departments, die sich um das Vermitteln kümmern. Und das wird anhand verschiedener Dokumente, aber auch anhand von Filmausschnitten in dieser Ausstellung gezeigt. Ein Filmausschnitt ist wirklich sehr, sehr witzig, wo die Leute gefragt haben, ob sie was damit anfangen können mit diesen Kunstwerken, und sie frank und frei in das Mikro sagen, ich werde ja hier wohl verarscht und was ist denn das hier? Also da, wo man einfach sieht, dass das, was für uns inzwischen schon so alltäglich geworden ist, die klassische Moderne, an die wir uns natürlich gewöhnt haben, für die uns natürlich sind das für uns ganz große Meisterwerke, dass die damals nicht so rezipiert wurden, wie wir uns das vielleicht heute denken würden.
Also ist es nicht so, dass das von Bode übermittelt ist, dass er schon der Meinung war, dass man es schon selber verstehen muss und dass Vermittlung gar kein Thema ist oder zumindest war zu Beginn?
Für Bode war es auf jeden Fall, also Bode sprach ja immer so von dieser zweiten Ordnung, und für Bode war es klar, dass man einen gewissen Sensus mitbringen musste für die Kunst, und wenn man diesen Sensus mitbringt, dann versteht man diese Kunst auch. Er hatte einen sehr, sehr starken erzieherischen Impetus, das schon, aber es war nicht so, dass für ihn das eine große Rolle spielte, dass wirklich jemand da das Werk erklärt, sondern da eher in dem Sinne, dass sich das Werk auch von selber vermittelt.
Aber diese zweite Ordnung, also genau dieses Kuratorische, das Zusammenstellen der Ausstellung, ist ja eine Ebene der Vermittlung. Also so hat er seine Rolle.
Eine andere Ebene, genau.
Ja, also nicht so explizit, da ist nicht jemand, der nimmt sie am Händchen und führt sie durch die Ausstellung, aber dass sich halt nicht der Künstler selber seine Werke einfach zeigt, sondern ein Kurator ein Konzept entwickelt und auch das Szenografisch, das war ja bei Bode sehr wichtig, die räumliche Inszenierung. Da hat er schon, also das sah er eigentlich als seine eigene Aufgabe an, dieses Vermitteln, aber eben halt nicht mit diesen, sagen, klassischen didaktischen Mitteln, genau, sondern eben mit dem Mittel der Szenografie. Und man sieht in dem Raum auch, und ich glaube, der ist eigentlich besonders beliebt bei den Besuchern, schien mir, man sieht auch Fotografien von Hake, die sehr bekannten, von der Zweite, dann aber von Barbara Klemm, eine ganz tolle Serie, die natürlich auch immer wieder prominent veröffentlicht waren, aber als Serie so nicht bekannt sind von den Ausstellungen D4 bis D11.
Bis D14 ist sogar eine
Aufnahme. Und wir hatten auch selber einen französischen Fotografen, Gilles Rinaldi, beauftragt, die D14 zu fotografieren, wo einfach so um so eine Reflexion geht. Letztendlich wollen wir ja die Besucher auch befragen mit der Ausstellung, ist es eigentlich was sind die Erwartungen, die ihr habt an so ein Projekt und wie erfüllt sich das und wo gibt es eigentlich die Widersprüche auch? Das wird in diesem Teil der Ausstellung besonders deutlich, bis es dann übergeht, wen interessiert es, dann kommt halt diese Parlamentsdebatten im Bundestag und zur Documenta, wo diese Dinge behandelt worden sind und im Alltag eben halt auch die ganze Frage von Merchandising-Produkten, Branding von Autobahnschildern und Briefmarken bis hin halt zu den Posts in den Social Media.
Ich würde ganz gerne bei dem erzieherischen Aspekt nochmal anknüpfen. Man könnte ihn ja möglicherweise auch als aufklärerisch interpretieren oder sagt ihr, das ist schon dieses Erzieherische, das in meinen Ohren klingt das schon nochmal ein bisschen anders, ne? Und wir haben ja, also es gibt ja beispielsweise einen Raum, in dem solche, heute würde man sagen, Testimonials vom Bauhaus stehen, die im Raum hängen. Und wenn man die sich anguckt, dann ist das ja schon so, dass ich denke, hoppla, also die erzählen uns ja mal so richtig, wie wir jetzt hier zu wohnen haben. Mhm. Ne? Also wie ist so dieses, gibt es da sowas zwischen aufklärerisch und erzieherisch? Also wie schätzen Sie das ein?
Naja, es ist... Also man hatte ja beim Bauhaus, es gibt ja auch diese Formulierung des neuen Menschen, ja, also die Idee, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, mit der Lebensreform und so weiter, dass es nicht darum ging, jetzt einfach Gegenstände für den Alltag zu formen, sondern eigentlich mal eine andere Art des Lebens, der Alltagswelt, aber auch der Gesellschaft imaginierte und die Objekte eigentlich dazu dienten, das zu realisieren. Nun gibt es ja auch, das haben wir jetzt nicht gezeigt, aber wir haben auch darüber diskutiert, es gibt ja auch Charlie Chaplin und Buster Keaton, ja, Modern Times, jeder kennt es, also auch Jacques Tati, Mon Oncle, wo man also ja auch in den populären Medien auch genau das karikiert hat, wie sozusagen die Ideen von dieser anderen Welt und der Otto-Normalverbraucher, wie das sozusagen irgendwie miteinander kollidiert. Das war immer, also hatte einen utopischen Überschuss und es gibt, ja, das ist mit dem Aufklärerischen, das ist halt so eine ambivalente Geschichte. Also man ist überzeugt von seinen Ideen und will die vermitteln, aber es hat natürlich auch was latent Totalitäres, Autoritäres an sich. Und man muss ja auch sagen, diese Figur des neuen Menschen kippt ja dann auch im Faschismus, der Faschismus benutzt das ja auch als Sujet. Das ist eine ambivalente Geschichte. Also man kann diese Begeisterung, das Vorwärtsstreben und diese utopischen Entwürfe sind faszinierend, aber es hat auch diese dunkle Seite. Und genau das spürt man ja auch an diesen Aufforderungen, wie man zu wohnen hat und in diese Widersprüche kommt man auch bei dieser Dokumentarvermittlung. Das wird ja inzwischen längst gebrochen, wird alles mitreflektiert. Das ist ja, der Kunstbetrieb ist ja immer ganz prononciert in seinen Reflexionen. Inzwischen sprechen wir ja vom Unlearning bei der D14. Auch das taucht ja in der Ausstellung auf. Ich denke aber, es ist eigentlich nur sozusagen eine etwas kompliziertere Form auch des Erzieherischen, auch wenn es die Akteure nicht hören wollen. Aber da wird ja das durchaus, diese Doppeldeutigkeit wird zum Thema gemacht.
Man könnte nochmal, also ich meine, wir hatten ja vorhin gesagt, dass Arnold Bode das auf seine Weise gemacht hatte. Derjenige, der dann ja stark ins Spiel kam, ist Bartz von Brock, der dann die Besucherschule ins Leben gerufen hat, seit der Documenta 4 und dann Documenta 5, das audiovisuelle Vorwort, von dem wir vorhin schon sprachen. Und der dann wirklich seine Besucherschulen für die großen, breiten Massen angeboten hat und die Documenta sehr, sehr lange begleitet hat und da eine ganz neue Kategorie aufgemacht hat. Und die darauffolgenden Documenta-Ausstellungen haben das dann immer wieder modifiziert. Und man kann schon sagen, dass ist für die Documenta nie nur die Ausstellung selber das Zentrale ist, sondern auch tatsächlich, wie wird das vermittelt. Das ist ein eigenes Department bei jeder Documenta und das ist, da arbeiten sehr, sehr viele Menschen mit und das ist ein wichtiger Bestandteil der Documenta.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, sage ich mal, in Richtung zu den Gründungsfiguren dieser beiden Institutionen. Mhm. Wir haben da in einem Stadtzeit-Interview auch drüber gesprochen, Philipp, ne, dass du da auch Parallelen zwischen Gropius und Bode skizzieren konntest, sage ich mal, was so bestimmte Sachen angeht. Und war das, also waren das schon relativ starke Solo-Veranstaltungen, die damals sozusagen von starken Persönlichkeiten nach vorne gebracht worden sind, wenn man jetzt mal natürlich viele, viele Jahre später guckt, mit dem Blick auf die Documenta 15, die dann vor uns liegt, ne, wo man ja jetzt ein Künstlerkollektiv als Kurator oder als Kuratorenteam berufen hat. Also wie stellt sich das dar?
Ich denke, es war immer ein Team, auch schon unter Arnold Bode. Also Arnold Bode hat, das hat er auch immer stark betont, auch wenn man seine Schriften liest oder wenn man Aussagen von ihm liest. Er spricht immer von wir, es ist nie irgendwie eine Einzelveranstaltung gewesen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass Arnold Bode wirklich derjenige war, der das Ganze vorangebracht hat. Er war schon der Primus inter pares. Aber er hat immer betont, dass er das nicht alleine macht und das setzt sich eigentlich fort. Mal stärker, mal weniger stark, aber es gibt immer Co-Kuratoren. Auch bei Adam Cimcik, jetzt die letzte Documenta 14, gab es ein Riesenteam an Co-Kuratoren. In der Außenwelt wird das immer so als der große künstlerische Leiter wahrgenommen, aber es ist tatsächlich so, dass es immer ein Team ist. Sonst könnte man diese Ausstellung ja auch gar nicht stemmen.
Aber ich glaube, also da gibt es ja wirklich erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen Bode und Gropius. Gropius hat auch natürlich immer vom Bier gesprochen, einerseits, aber er war auch immer sehr bewusst, sagen Sie, die Bedeutung seiner Person auch in die Geschichte einzuschreiben. Und insofern gibt es genau diese Doppeldeutigkeit. Es ist eine Teamarbeit, aber eine Teamarbeit, die von einem Kopf gesteuert und geleitet wird. Und das ist schon, also das verstärkt sich nochmal in der Rezeption, weil natürlich die Öffentlichkeit auch nicht irgendwie, kann sich nicht fünf Namen merken, die kann sich nur einen Namen merken und man will jetzt nicht fünf Menschen, das war ja auch immer bei den Grünen mit ihrer Doppelspitze immer in den Fernsehinterviews, da dürfte immer nur einer dann auftauchen, immer so die Mühe. Also die öffentliche Diskurs will auch immer sagen, den einen Namen, das verstärkt das nochmal, aber ich finde schon, dass sowohl Gropius fürs Bauhaus wie Bode für die Documenta schon die zentralen Figuren sind, die das natürlich überhaupt nicht alleine gemacht haben, aber die auch die, ja, also sagen auch so ein bisschen einfach diesen unbedingten Umsetzungswillen, auch eine Zähigkeit, es politisch durchzusetzen, die Diplomatie, das alles zusammenzuhalten, aber auch, dass sie, und das ähnelt beiden auch, dass sie vielleicht gar nicht so sind, die großen Ideen haben, die Erfinder der Ideen, dass sie eigentlich eher so ein Gespür haben, was ist jetzt relevant und was muss ich jetzt nach vorne bringen. Also eigentlich genauso eine kuratorische Aufgabe. Sie sind jetzt nicht, also sozusagen beide vielleicht gar nicht so die großen Erfinder, sondern die großen Macher und mit sehr viel Geschick auch für öffentliche Kommunikation. Und insofern haben sie schon einen besonderen Stellenwert. Und dann löst sich das ja ab. Auch bei der Documenta 5 passiert es ja dann ganz anders. Und es ist interessant, dass jetzt tatsächlich dieses Kollektiv wirklich auch nach außen auch so dargestellt wird.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zurück im Stadtlabor. Wir haben gerade vor der kurzen musikalischen Pause nochmal über die Gründungsfiguren gesprochen, was sie so mitgebracht haben. Und eine Frage, die im Raum steht, ist, beide Projekte, beide Institutionen haben den Anspruch, ja, viele Menschen zu erreichen, also sozusagen in die Breite zu wirken, in die Breite zu gehen. Und wenn man sich sowohl das Bauhaus anguckt, wäre jetzt meine These, und auch die Documenta anschaut, dann sind das schon auch Elitenprojekte einer bestimmten, sagen wir mal, soziokulturellen Schicht vielleicht. Also wie betrachtet ihr das?
Ja, wenn man erstmal auf die Documenta schaut, denke, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob das tatsächlich ein Elitenprojekt ist. Bode ist ja mit der ersten Documenta angetreten und wusste ja noch nicht genau, wie er wirken wird. Und man hatte damals gedacht, naja, also wenn wir 30.000 Besucher haben werden, dann sind wir richtig gut. Und dann kamen zur ersten Documenta 130.000 Besucher. Und das war natürlich, das schlug ein. Und das war eben nicht nur das Bildungsbürgertum. Wir haben Interviews mit Zeitzeugen, die gesagt haben, sie kamen aus einfachen Verhältnissen. Sie haben sich das angeschaut. Es war ja parallel zur Bundesgartenschau. Und es hat bei ihnen eingeschlagen. Und sie sind daraufhin immer wieder gekommen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt die Besuche betrachtet, oder man kann es auch sehr schön an den Fotografien sehen von Hans Hake, von Barbara Klemm, Gilles Rinaldi, es ist schon ein breites Spektrum, was zur Documenta kommt. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob es tatsächlich ein elitäres Projekt ist. Für die ersten Documenta-Ausstellungen gibt es leider keine richtigen Untersuchungen dazu, aber für spätere Documenta-Ausstellungen gibt es von Herrn Professor Hellstern auch Studien, die genau analysieren, wo kommen die Menschen her und wer ist das, und da kann man das ein bisschen besser festmachen. Natürlich ist es eine Ausstellung, die Geld kostet und die jetzt sozusagen nicht jeden frei über die Ausstellung spazieren lässt. Das ist eine Sache, die immer wieder auch bei den Kuratoren diskutiert wird. Alle würden am liebsten natürlich die Documenta frei zugänglich machen, aber es ist eine Frage der Finanzierung.
Ich glaube, also sagen, ich wäre so ein bisschen skeptischer, also vor allem fürs Bauhaus, für die Documenta aber auch wenn ich jetzt nicht so ganz überblicke, ich glaube schon, dass sich das, was man auf diesen frühen Fotografien bei Hans Hake sehr gut sieht, dass es doch auch Leute gibt, die man jetzt nicht so klassisch in so einem Museum erwarten würde. Die gab es, und es war ja schon Documenta 2, sicherlich auch wegen der Buga am Anfang, aber es hat sich, seitdem war unser Eindruck, jedenfalls der von Daniel Tyraletis und mir, hat sich das Ausstellungspublikum schon professionalisiert. Das sind Leute, die wissen, wie man sich in einer Kunstausstellung verhält, wie man moderne Kunst rezipiert. Es ist natürlich viel bunter geworden, in dem Sinne, dass es viel internationaler ist. Man hat jetzt irgendwie Menschen aus aller Herren Länder sozusagen. Aber ich glaube schon, dass es Leute sind, die mit einem gewissen Diskurs, mit einer gewissen Kultur zeitgenössischer Kunst vertraut sind, in guten Teilen, und dass es nicht so viele sind, die das normalerweise nicht rezipieren. Beim Bauhaus ist es aber viel deutlicher. Beim Bauhaus gibt es ja immer so dieses Versprechen, und man denkt auch, dass es alles, nimmt es für bare Münze und sagen, so war es. Dass es eben für die breite Öffentlichkeit war und auch so hingewirkt hat. Wir brauchen nur, was wir ja zeigen, in der Ausstellung, die Bundestagsdebatte von 2015, da alle Politiker der verschiedenen Parteien loben das und sind ganz stolz auf das Bauhaus, weil es doch so gesellschaftlich wirksam war, weil es sozusagen erschwingliche, gut gestaltete Produkte für jedermann gemacht haben. Aber es ist genau, was du eben beschrieben hast. Die Produkte damals waren sehr teuer, und Wagenfeld-Lampe war immer noch eine, die sich öfters verkauft hat. Die war aber auch handwerklich herzustellen, eben halt gar nicht industriell. Das ist sozusagen auch so ein Mythos, dass das alles Industrieprodukte waren. Waren sie gar nicht, sie waren Kunsthandwerk, und das sind sie bis heute geblieben. Und deswegen sind sie halt auch so teuer, und die Wagenfeld-Lampe kostet heute auch 400 Euro und ist natürlich einfach ein Distinktionsobjekt, um zu zeigen, ich habe guten Geschmack und das ist mir auch was wert und ich habe auch das Geld. Das sieht man auch bis zu den Touristenzahlen. Die Besucher der Bauhausstätten, die sagen, der überproportional sind, das gut ausgebildet und gut verdienen, das ist vielleicht auch gar nicht so verblüffend. Also das ist schon sozial selektiv und ist es bis heute geblieben, auch wenn es natürlich unglaublich als Marke unglaublich erfolgreich ist, auch weltweit bekannt ist, auch viele Leute erreicht hat. Aber wenn wir wirklich sagen, es sind spezielle Bevölkerungsgruppen, die damit angesprochen sind, und für andere ist es einfach nicht relevant.
Mhm. Nochmal vielleicht die Frage, wenn man das Bauhaus wollte sich ja tatsächlich dann halt auch beispielsweise im Wohnungsbau sozial fortschrittlich engagieren. Hat das Bauhaus geliefert an dem Punkt? Wie schätzt du das ein? Weil du hast da ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf über deine Tätigkeit in Dessau.
Ja, ich habe da natürlich einen sehr, scharfen, kritischen Blick. Ich würde sagen, nein, das Bauhaus hat in der Hinsicht nicht geliefert. Es gab andere. Man muss einfach sehen, es wird ja auch vieles in dem Bauhaus-Kontext zugeschrieben. Wenn wir gucken, das neue Frankfurt, das neue Berlin, das rote Wien, Rotterdam, Amsterdam und so, es gab tolle Dinge in dieser Zwischenkriegszeit mit moderner Architektur, wo wirklich toller Wohnungsbau auch in großen Quantitäten erreicht wurde. Aber das Bauhaus war nicht Teil davon. Das ist der Gropius wollte das immer. Er hat sehr viel davon gesprochen. Er hat eine Siedlung in Dessau-Törten gebaut, die war teurer als konventionelle Siedlung. Das wird aber nicht wahrgenommen. Es gab damals einen Riesenärger in Dessau deswegen. Politische Konflikte, die Sozialdemokratie hat sich vom Bauhaus verabschiedet und Gropius ist meines Erachtens vor allem deswegen gegangen. Er hat es dann immer anders dargestellt. Also da gab es ein Problem. Es gab beim Bauhaus sicherlich immer einen Überschuss an Versprechungen und es wurde nicht so viel davon eingelöst. Hannes Meyer ist es dann anders angegangen, aber er hatte ja auch nur 2 Jahre Zeit. Da gab es dann etwas Industrieproduktion, da hat man auch so ein bisschen sich von diesen stilistischen Vorgaben locker gemacht. Da fing es an, in die Breite zu gehen, aber das hat sich ja dann auch nicht mehr weiter entfalten können.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Bauhaus Documenta, Vision und Marke ist unser Thema heute. Also Aufhänger ist diese aktuell laufende Ausstellung. Wir haben eben davon gehört, ein Stück weit von einem kritischen Blick halt auch auf das Bauhaus, was das Bauhaus tatsächlich abgeliefert hat, sage ich mal, bei den Ansprüchen, die dort gewesen sind. Und ich habe ein Zitat gefunden von Katrin David. Da sagt sie, dass die ersten Documenta-Ausstellungen ein Kulturschaufenster des Marshallplans waren. Also so, da reden wir über das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Wiederaufbauphase, die Westintegration, ne? Und wir haben ja auch bei den Documenta-Ausstellungen, soweit mir bekannt ist, keine Werke aus den sogenannten sozialistischen Ländern gehabt. Also ist das, sage ich mal, für beide Institutionen gefragt? Gab es da Beeinflussungen?
Also für die Documenta-Ausstellung muss man sagen, sie war zunächst als eine europäische Ausstellung geplant. Erst relativ spät kam dann dieses Internationale ins Spiel. Und wenn man aber sich anguckt, welche Werke auf der ersten Documenta zu sehen waren, dann waren das europäische Werke, und zwar westeuropäische Werke. Der Osten spielte keine Rolle. Und wir müssen natürlich dran denken, war die Phase des Kalten Krieges. Kassel ist Zonenrandgebiet gewesen. Wir hatten vorhin schon erwähnt, es ist natürlich auch eine erzieherische Maßnahme, wenn man so will, gewesen. Insofern war die Ausstellung schon sehr stark westlich ausgerichtet. Die zweite Documenta war dann schon sehr stark amerikanisch ausgerichtet. Die amerikanischen Künstler spielten eine sehr große Rolle und das hat sich gesteigert bis zur Documenta 4, die dann auch als Documenta Americana in die Geschichte einging. Und da gibt es ja diese Geschichte, als die amerikanischen Werke dann plötzlich eintrafen und riesige Dimensionen hatten, dass dann die europäischen Werke in das zweite Stock ziehen mussten, weil sie in dem ersten Stock die Amerikaner unterbringen mussten. Also insofern kann man ganz klar sagen, ja, ist auch eine politische Aussage getroffen worden mit dieser Ausstellung.
Es war, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, dann ging es dabei um abstrakte Kunst, was die Amerikaner in einem riesigen Ausmaß im wahrsten Sinne des Wortes geliefert haben.
Pop Art zur Documenta 4, genau. Es waren riesige Werke, die dann eben die europäischen Werke verdrängt haben.
Haben Sie 2, 3 Namen oder so, dass man irgendwo da vielleicht...
Roy Lichtenstein zum Beispiel oder also die Andy Warhol, die großen amerikanischen Pop Art.
Aber davor sicherlich doch auch Rothko, oder?
Rothko war, soweit ich mich erinnere, glaube ich schon Documenta 3. Also wie gesagt, ab der Documenta 2 sind die Amerikaner sehr stark mit eingezogen. Und es gab auch eine enge Beziehung tatsächlich zwischen Bode und dem Museum of Modern Art. Das Museum of Modern Art aus New York war auch großer Leihgeber schon der ersten Documenta-Ausstellung. Nur mit dem Unterschied, dass eben keine amerikanischen Werke ausgeliehen wurden, sondern eben europäische Werke oder europäische Künstler, die in die USA ausgewandert waren.
Aber das ist genau, also was du hast es ja angedeutet, da ist eine bestimmte Idee von Kunstgeschichte, die auch Haftmann sehr stark vertreten hat, sagen, eigentlich sozusagen so ein Fortschrittsgedanke, dass sozusagen die Kunst sich letztendlich in die Abstraktion entwickelt und dass sozusagen das der Höhepunkt, der Fluchtpunkt der Kunstgeschichte ist, sozusagen die abstrakte Kunst, die nicht mehr gegenständlich abbildet, sondern sagen eigentlich das Medium selbst reflektiert und erkundet. So. Und das stand natürlich auch im krassen Widerspruch zum sozialistischen Realismus der osteuropäischen Länder, deswegen gar nicht interessiert. Und das kommt dann aber auch in eine Krise, weil die Dokumentation ist ja eigentlich sozusagen so eine Übergangsphase, weil mit der Pop-Art plötzlich klar wird, das ist offenbar doch nicht so. Also es geht nicht immer weiter in der Abstraktion, wie sie dann halt irgendwie so jemand wie Roscoe vertreten hat. Oder auch andere oder die Minimalisten und so weiter und es plötzlich passiert was ganz anderes und kommen dann doch wieder gegenständliche Dinge und dann bei Documenta 5 und so weiter ist es ja dann gar nicht mehr so klar. Aber es ist, die ersten drei Documenta ist eigentlich diese Fortschrittsidee und das ist auch das, diese Art von Kunstverständnis, die auch in der Art der Bauhausrezeption nach 45 auch sehr stark gepusht wird, die auch noch in den 70er Jahren in der Nationalgalerie in Berlin, das sind ja auch immer dann, das sind ja auch Kuratorenkreise, die miteinander befreundet sind, die gleiche Ideen verfolgen. Das ist sozusagen dieses Narrativ auch der freien Welt, des Liberalismus, wo man meint, das verkörpert sich da drin und das geriet dann aber in den 70er Jahren in eine Krise und wird von anderen Ideen abgelöst.
Okay, dann danke erstmal für diesen kleinen historischen Ausflug oder diese Einordnung. Ich würde ganz gerne noch eine andere Einordnung vielleicht vornehmen. Ganz am Anfang, Philipp, hast du davon gesprochen oder haben Sie beide davon gesprochen, dass es ja einen großen Kanon, sagen wir mal, der Dinge gibt, 100 Jahre Bauhaus. Das ist ja der Aufhänger, letztendlich auch der Aufhänger für das, was jetzt in Kassel passiert. Und wie ordnen Sie das in diesem Kanon ein? Ich sag mal, Vorsicht, naja, vielleicht nicht ganz so vorsichtig, dass es ja durchaus eine ganze Reihe von richtigen Jubelveranstaltungen gibt, wenn man zumindest mal das Feuilleton verfolgt. Mhm. Und das scheint jetzt also so in dem Kunstjahr und Kulturjahr 2019 eine ziemlich große Nummer zu sein. Also wie schätzen Sie das ein?
Da müsste eigentlich Philipp Oswald antworten.
Ja, ist schon, also ich würde das schon auch so wahrnehmen und man sieht ja auch im Feuilleton da eigentlich auch eine zunehmend kritische Kommentierung dessen. Also es gibt, weiß nicht, von Müdigkeit, von, also ich habe jetzt die Begrifflichkeit nicht, aber es gab also gerade bei den sogenannten Leitmedien dann doch zunehmend kritische Kommentierung dessen, dass man doch ein sehr idealisiertes Bauhausbild hat und was auch einfach sehr stark vermarktet wird. Das ist natürlich auch eine Art der politischen Instrumentalisierung. Also Bauhaus soll jetzt für das gute Deutschland stehen und Fortschritt und innovativ und Kreativität und so weiter. Das tut es ja auch so, aber das ist sozusagen dann auch der und es wird dann touristisch auch vermarktet an den Standorten. Und eine kritische Reflexion bleibt relativ aus. Es gab in Stuttgart letztes Jahr in dem Kunstverein gab es eine Ausstellung, die wurde dann auch zum Beispiel in der FAZ sehr gelobt und auch in anderen, die das sehr anders gemacht haben, die auch eine sehr ungewohnte Bauhausgeschichte erzählt haben. Und ich glaube, das war ja, also so würde ich jetzt unser Projekt verstehen, war es auch, wir machen ja weder den Daumen rauf noch runter. Also es geht nicht um eine Bewertung. Ich glaube, es ist keine Jubelveranstaltung, weder noch ist es ein Verriss. Sondern es versucht einfach so einen anderen, ungewohnten Blick eben halt genau auf diese übergeordneten Dinge zwischen, was ist die Erwartung des Publikums, was sind die Erwartungen der Politik, wie entwickelt sich so ein Projekt, wie vermittelt sich das? Also Fragen, die also eigentlich normalerweise erst an zweiter Stelle kommen. Also wo wir sagen, wir wollen jetzt nicht die Geschichte der Gegenstände im Detail erzählen, sondern eigentlich auf diese Fragen des gesellschaftlichen Umgangs und dieser Interaktion kommen. Wenn denn diese Projekte so gesellschaftlich wirksam sein wollen, interessiert uns jetzt, wie diese Interaktion stattfindet. Und das ist ein ungewohnter Blick. Und da kommen natürlich auch schwierige Fragen auf, aber es kommen auch sehr schöne Dinge zutage. Das ist beides und da soll sich jeder Besucher selber dann ein Urteil treffen.
Aber es ist sie. Apropos schöne Dinge. Bitte mal, also gibt es ein ganz konkretes, schönes Beispiel, was jetzt im Zusammenhang mit der Ausstellung, sage ich mal, ans Licht gespült wurde?
Ah, Sie meinen, was wir sozusagen ausgegraben haben
für die natürlich.
Ausstellung. Also ja, wir haben einige schöne Dinge ans Licht gespült. also ich kann vielleicht zwei Geschichten erzählen. Ich habe ja nur sozusagen im Hintergrund auch für die Ausstellung mitgewirkt. Einmal die Geschichte, dass ich Bason Brock besucht hatte. Es ging auch tatsächlich um seinen Vorlass und ob er sich vorstellen könnte, diesen ins Dokumentearchiv zu geben. Und da sprach ich ihn an auf das audiovisuelle Vorwort, was aus rund 2000 Dias bestand und was einfach verschollen war. Und wir hatten vorher schon irrsinnige Anstrengungen gemacht, um dieses audiovisuelle Vorwort wiederzufinden, hatten seine Assistentin gefragt, keiner wusste, wo das war. Und dann habe ich ihn angesprochen und er sagt, ach so, ja, stimmt, da in meiner Garage stehen ja noch so Dia-Karusselle, die können wir uns doch mal anschauen, das müsste das eigentlich sein. Und dann sind wir in die Garage gegangen und da stand ein Riesenberg an Dia-Karussellen und wir haben sie nach Kassel gebracht und haben identifizieren können, was das audiovisuelle Vorwort war. Es waren nämlich noch viel mehr Dias als die zur Documenta 5 verwandt wurden und haben dadurch eben diese Installation in der Ausstellung so bewerkstelligen können, die natürlich eine Transformation ist, weil wir zeigen es in der Ausstellung digital. Die andere Geschichte ist, Barbara Klemm hatten wir eben gefragt, ob sie Ausstellungsfotos hätte, die eben auch die Besucher fotografiert haben, nicht nur eben die Werke oder die Künstler. Und die Fotos, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind, hat sie extra für uns vergrößert. Die hat sie damals angefertigt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die sie fotografiert hat. Aber das sind Fotos, die jetzt wirklich extra nur für uns hier vergrößert wurden und die auch glücklicherweise bei uns im Dokumentararchiv bleiben.
Okay, wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendezeit angelangt. Vielleicht noch ein kleiner Werbeblock, wie lange man die Ausstellung noch sehen kann und was noch so, sage ich mal, drumherum an Aktivitäten passiert.
Die läuft bis zum 8. September in der neuen Galerie und es gibt eigentlich eine Vielzahl von Veranstaltungen mittwochs und freitags, also in den klassischen Zeiten, die die Galerie anbietet, mit unterschiedlichen Projektbeteiligten, Dialogen. Es gibt dann nochmal einen Tusch zum Ende, nämlich die Ausstellung ist beleuchtet mit lauter Repliken der Wagenfeldlampe und die Verabredung mit Technolum, die ja die Wagenfeldlampe herstellt, ist, dass diese Repliken am Ende der Ausstellung zerstört werden. Dafür gibt es ein Preisausschreiben. Es gibt nämlich ein sehr lustiges Beiheft zur Ausstellung, das jeder Besucher kriegt und wo man selber nochmal die Ausstellung anders erkunden kann.
Ja, okay. Dann bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste und wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und wünschen eine gute Nacht.